Ja? Okay. Gut. Guten Abend. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Vorerst einmal danke für die Geduld. Wir haben jetzt ein kleines Problem gehabt, aber weil die Kompatibilität von den Fernsehschirmen oder die Technik hat nicht so ganz geklappt. Aber jetzt glaube ich, jetzt hat mein Gast im Griff.
Naja,
gut. Bevor wir jetzt starten, möchte ich noch kurz auf was hinweisen. Also wenn jetzt noch irgendjemand Durst hat, vielleicht noch bestellen. Wir haben draußen die Gastronomie Keinzel, die Bar ist geöffnet, da kann man noch was bestellen. Weiters möchte ich auf das Gästebuch hinweisen, das liegt da hinten, da kann man sich dann gerne eintragen. Und wenn es dann zur Diskussion kommt, möchte ich darauf hinweisen, dass das aufgezeichnet wird auf der Webseite und da geht dann ein Mikrofon durch, vielleicht, dass man dann wartet, bis das Mikrofon zu den Fragen kommt. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Ursula Rockenschaub. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und bin ausgebildete Kulturmanagerin und seit fast 10 Jahren als Redakteurin beim Fernsehen tätig. Und darum macht es mir besonders Freude, heute den Gast begrüßen zu dürfen an meiner Seite, weil ich ja selbst täglich mit bewegten Bildern und Standbildern zu tun habe und dass es ja heute auch zum Teil gehen wird. Neben mir hat mein Gast Tina Frank Platz genommen. Ich werde jetzt nur kurz auf ihren Lebenslauf eingehen, weil wenn man ihre Homepage anschaut und die vielen Vorträge sieht und die vielen Projekte, die sie schon gemacht hat, da würde die Zeit schon vergehen, ohne dass man einen Vortrag hören. Tina Frank ist Designerin, visuelle Künstlerin und Professorin für Grafikdesign an der Kunstuniversität in Linz. Sie lebt aber in Wien. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Print, Corporate Design, Orientierungssystemen und auf experimenteller Ebene auf der Visualisierung von Musik. Ihre Videos werden weltweit gespielt. Bei Musik- und Multimedia-Festivals ist sie regelmäßig und häufig vertreten. Tina Frank leitet hier in Linz die Abteilung für Grafikdesign an der Kunstuniversität in Linz. Und im heutigen Vortrag mit dem Titel »Hört das Auge, sieht das Ohr« über die Wahrnehmung von Bild und Ton geht es darum, wie wir die Kombination von Ton und Bild wahrnehmen, wie sich die beiden Sinnesorgane miteinander verknüpfen lassen. Gezeigt werden dann experimentelle Verbindungen vom Audio zum Video, vom Standbild zum Bewegtbild und auch wieder zurück. Und was passiert, wenn der Sinn der einen Sprache, also von Audio in die andere, in die Bildsprache hinübergetragen wird, mit welchen künstlerischen Mitteln wird Musik heute sichtbar gemacht. Bitte, Frau Frank, Ihr Vortrag.
Ja, vielen Dank. Es freut mich, dass so viele Leute gekommen sind. Die Schwierigkeit dieses Vortrags liegt in zwei Dingen. Erstens mal, das sind so rund 20 Minuten, was es, finde ich, extrem schwierig macht, weil ich meine, das eine Video, das ich mit habe, ist ganz kurz und dauert nur 2 Minuten und das zweite ist sowieso von 6 auf nur 3 zusammengeschnitten und damit bleibt überhaupt nichts mehr zum Reden. Und das zweite ist, dass ich vermute, dass das Wissen, das Vorwissen sozusagen im Publikum der Personen, die jetzt hier sind, extrem unterschiedlich sind. Also auf der einen Seite sehe ich da ein paar Studierende, die sicherlich schon total viel Ahnung haben und denen das langweilig sein wird, was ich erzähle. Und ich nehme mal an, es wird aber Leute geben, die gar nichts wissen. Also sozusagen jetzt da die Brücke zu schlagen, das ist so die Schwierigkeit dieses Vortrags. Ich fange mal an, versuche das einfach mal, diese Brücke zu schlagen. Wo komme ich her? Also Sie haben schon gemeint, ich komme sozusagen aus dem Grafikdesign, das ist richtig. Ich habe eben Grafikdesign studiert und habe mehrere Büros schon in Wien gehabt, aber auch immer sozusagen mit der Musik zusammengearbeitet. Also ich habe von Beginn an, schon seit den 1995er Jahren, wo ich mich selbstständig gemacht habe, mit Musikern zusammengearbeitet. Und diese Verbindung, diese Verknüpfung zwischen dem Bild, also der Visualisierung sozusagen von Tönen, von der Musik, das ist etwas, was immer schon in meiner Arbeit ständig vorhanden war. Sei es jetzt, dass ich CD-Verpackungen gemacht habe für Musiker oder Visualisierungen der Musik auf der Bühne. Wie kam es dazu? Sie kennen die Geschichte im Prinzip ja schon von elektronischer Musik, die ja in den 1990er Jahren sozusagen auch besonders in Österreich und in Wien sehr stark und sehr lebendig war. Elektronische Musik ist eine Musik, die abstrakt ist, die sehr komplexe Rhythmen und Strukturen hat und die von Musikern mit dem Laptop, mit dem Computer gemacht wird. Und das ist natürlich auch das Problem der Musik, weil da sitzen dann auf der Bühne irgendwie Jungs und Mädels und checken quasi E-Mail, was sozusagen vom Anschauen her oder von der Performance her ziemlich uninspiriert ist oder ziemlich uninteressant ist. Man will eigentlich doch mehr sehen wollen, ein größeres Erlebnis haben, wenn man auf ein Konzert geht. Und da kommt jetzt sozusagen die Visualisierung ins Spiel, weil diese Konzerte so langweilig zum Anschauen waren, jetzt war da sozusagen ein gewisser visueller Notstand da und der wurde gefüllt von Leuten sozusagen wie mir und mit Bildern, die diese Musik in irgendeiner Form wieder zu wiedergeben versucht haben. Das sind zum Beispiel jetzt Szenen aus einem Konzert, das ich mit Mia Zabelka in Mailand seinerzeit gespielt habe. Was ist das, diese Verbindung zwischen Bild und Ton? Also das funktioniert ja natürlich über mehrere Ebenen. Also zum einen eben ist es sozusagen eine gewisse Form von Metapher. Das meint auch dieses Hinübertragen vom Ton ins Bild hinein. Also was ist eine Metapher? Kurzer Ausflug so. Wir sagen zum Beispiel, die Sonne lacht, ja, aber die Sonne kann ja nicht lachen. Sie kann nicht wirklich lachen. Aber dieses Bild von einer lachenden Sonne bringt uns sozusagen jene Bedeutung hinüber, die wir meinen, wenn wir sagen, die Sonne lacht. Weil Lachen ist ein positives, ein angenehmes Gefühl. Und dieses Gefühl, dieses angenehme Gefühl, das haben wir, wenn die Sonne scheint. Also weil dann empfinden wir Wärme und dadurch funktioniert das. Sozusagen diese sprachliche Metapher von der Sonne lacht in das Gefühl, das wir haben, wenn die Sonne scheint. Und diese Metapher, dieses einen Sinn sozusagen von einem Medium ins andere Medium hinübertragen, das ist das, was ich versuche mit der Visualisierung von Musik. Ich gehe jetzt auf ein paar Geschichten ein, also ich versuche sozusagen ein bisschen eine Theorie zu machen. Also was ist das überhaupt, Bild und Ton und audiovisuelle Wahrnehmung? Unsere Wahrnehmung basiert ja generell auf 5 Sinnen, also wir haben Hören, Sehen, Schmecken, Fühlen, Tasten. Das heißt, wir nehmen unsere gesamte Umwelt immer mit mehreren Sinnen wahr. Ja, also wir gehen ja mit einer wachen Sensorik durch unseren Körper sozusagen durch den Umraum. Tatsächlich aber ist es so, dass die Technologien und dass die Entwicklung unserer Gesellschaft eigentlich dahin geführt haben, dass wir immer mehr uns sozusagen dass sich unsere Sinne und unsere Wahrnehmung oder vielmehr auch das, was das Rezipieren von Dingen angeht, dass sich das immer weiter geteilt hat. Also in den Urformen natürlich hat man getanzt und Musik und hat sozusagen das gesamte Theater und all das, das war sozusagen ein Wahrnehmungsspektrum, das war sozusagen ein gesamtes Erlebnis. Aber durch die westliche Kultur hat sich das sozusagen immer weiter geteilt. Schließlich ist es so gewesen, dass das irgendwie Musik war das eine und die Bilder, die an der Wand hingen, waren das andere. Aber man hat immer wieder versucht, sozusagen Verbindungen zu schaffen zwischen den beiden, also ich gehe natürlich jetzt vor allem auf die Audio- und auf die visuelle Ebene ein, ich lasse die anderen weg, weil sonst wird das sowieso viel zu lang sein, außerdem interessiert mich das am meisten. So, was ist das? Das Auge ist etwas, was sozusagen Wahrnehmungen so einfängt, das sind vor allem räumliche Wahrnehmungen, die wir anfangen, also wir versuchen sofort irgendwie Entfernungen wahrzunehmen. Das Ohr aber, das ist etwas, was zeitliche Vorgänge wahrnimmt. Und das unterscheidet sozusagen diese beiden Ebenen einmal ganz massiv. Also das Sehen, ja, wie funktioniert das Sehen? Das sind sozusagen Lichtstrahlen, Lichtwellen, die von der Sonne oder von einer Lichtquelle ausgesandt auf unser Auge treffen und da auf die Netzhaut treffen, das erkläre ich dann nachher noch, und in elektrische Impulse umgewandelt werden. Das Hören aber, also das Sehen ist auch so, das ist eine absolut aktive und bewusste Handlung. Ja, also wir können ja auch uns entscheiden, dass wir nichts mehr sehen, indem wir einfach die Augen schließen. Wir sehen dann zwar immer noch sozusagen Flickerpunkte, aber egal. Das Hören aber auf der anderen Seite ist etwas, was absolut passiv passiert. Wir können das auch nicht abschließen. Also wir können unsere Augen, Ohren nicht zumachen. Wir hören selbst im Schlafen, also selbst wenn wir nicht bewusst sind. Die beiden Sachen zusammen, also diese gemeinsame Wahrnehmung der beiden Sachen, funktioniert dann, wenn es eine relative Nähe von den beiden Sachen gibt, also von dem Objekt, das wir sehen, oder von der Sache, die wir sehen, und von dem Ton, den wir hören, und wenn sie sozusagen gleichzeitig stattfinden. Also wenn man sich vorstellt, da steht jetzt ein Kastel und das, ja, das ist natürlich auch ein altes Telefon, das gibt es in der Form nicht mehr. Aber Sie versehen natürlich, was ich meine, wenn da jetzt dieses Telefonkastel stehen würde und es bimmelt, dann ist klar, dass dieser Sound kommt von dem Ding her. Diese gleichzeitige Wahrnehmung sozusagen macht uns klar, das gehört zusammen. Würde es hier stehen und da drüben bimmeln, dann gehören die beiden Dinge nicht mehr zusammen. Und umgekehrt auch, wenn es zuerst bimmelt und dann sehen wir es, das Ding, also das muss sozusagen zusammen stattfinden. Aber weil auch unser Gehirn sozusagen da recht gern sich tricksen lässt, lassen wir uns gerne sozusagen überzeugen, wenn Dinge gleichzeitig ablaufen oder wenn sie sozusagen in einer räumlichen Nähe zueinander stattfinden, dass wir glauben, die beiden sind sozusagen gleichgeschaltet. Durch diese Spezialisierung, die sozusagen stattfindet, ja, auf der einen Seite irgendwo die Leute, die sich mit dem Sound auseinandersetzen, die Leute, die sich mit dem Bild auseinandersetzen oder so, kommt zu einem immer größeren Spezialistentum, auch in der Kunst ist das so, da gibt es die Maler, die kümmern sich um die Bilder, es gibt die Audiokünstler, die kümmern sich um den Sound und es gibt irgendwie ja, Grafiker, die kümmern sich ums Grafikdesign, aber jeder ist sozusagen in seinem Stream drinnen. Was mich immer recht speziell interessiert, ist eigentlich sozusagen der Versuch, all diese verschiedenen Spezialisierungen, die verschiedenen Ebenen miteinander zu verbinden, weil durch die Verbindung, also durch so einen sogenannten Querschnitt, den man durch diese Spezialisierungen drehen kann, kommt ein anderer Blickwinkel auf die Sache und damit befinden wir uns in einer gewissen Zwischenwelt, in einer Welt dazwischen, womit dann die Ebenen auch so schön kippen können, in diesem Kippbild. So, noch kurz ein Ausflug sozusagen in eine Erklärung, woher denn das jetzt alles kommt und wie denn das alles sozusagen auch in unserer westlichen Kulturtradition begonnen hat. Dieses Bild, Impression Nummer 3 von Kandinsky, ist sozusagen, bedeutet irgendwo den Beginn der abstrakten Malerei. Und zwar ist dieses Bild entstanden als unmittelbare Reaktion von Kandinsky auf ein Konzert von Schönberg. Also damals 1911, also ziemlich genau vor 100 Jahren, nämlich am 2. Jänner 1911, fand eine Konzertaufführung von einem Streichquartett von Schönberg statt. Das war natürlich ein atonales Konzert. Und Wassily Kandinsky, der ein Synästhet ist, Sie wissen vielleicht, Synästheten sind jene Menschen, die, wenn sie einen Ton hören, gleichzeitig auch eine Farbe zum Beispiel sehen können oder eine Zahl, oder wenn sie eine Zahl sehen, dann eine Farbe sehen können. Das heißt, bei denen ist es so, dass im Gehirn sozusagen gewisse Gleichschaltungen passieren. Dinge, die bei uns, bei der Mehrzahl der Menschen eigentlich nicht stattfinden, aber bei Synästheten gibt es sozusagen so Koppelungen von Wahrnehmungen. Also, dass man einen Ton hört und damit eine Farbe sieht oder eine Farbe sieht und damit irgendwie auch die Vorstellung bereits von dem Ton hat. Und Kandinsky war in so einem Synästhet und er hat eben aufgrund des Erlebnisses dieser neuartigen Musik von Schönberg, von dieser abstrakten, atonalen Musik, derartige farbliche und strukturelle Erlebnisse gehabt während des Konzerts, dass er diese Erlebnisse sozusagen wieder in seine Kunst, in seine Malerei einbringen musste. Ja, das hat einfach raus müssen. Das hier ist sozusagen ist ja auch nicht wirklich eine direkte Beschreibung der Musik, sondern es ist mehr sozusagen das Einfangen der Szene. Wenn man genauer schaut, kann man auch noch erkennen, den schwarzen Klavierflügel oder auch irgendwo vielleicht so eine gewisse menschliche Menge oder so. Aber was hier jetzt passiert ist, dass die Farbe sich loslöst von ihrer tatsächlichen Bedeutung der Objekte und dass auch die Form sich derartig abstrahiert, dass sie eigentlich jetzt nicht mehr eine Darstellung von Dingen versucht. Das war eine Revolution. Jetzt geht das natürlich dann weiter daraus, also aus dieser Abstraktion und aus dieser ganzen Periode rund um die Jahrhundertwende vor 100 Jahren, wo unglaublich viel passiert ist, sozusagen im technischen Bereich sind Neuerungen gewesen und im künstlerischen Bereich hat es unglaubliche Veränderungen gegeben. Aber letztendlich ist es so, dass diese Verbindung von Ton und Bild immer stärker geworden ist oder auch immer, dass es sozusagen immer ein großes Forschungsgebiet war von Künstlern und Künstlerinnen. Und in den 1990er Jahren des vorigen Jahrhunderts war es dann zum ersten Mal so weit, dass aufgrund der Digitalisierung und aufgrund der kostengünstigen Möglichkeit der Verbindung von Ton und Bild in einem neuen Medium oder in einem neuen Kistel sozusagen drinnen, nämlich im Computer, durch die Digitalisierung, dadurch, dass plötzlich sozusagen der Ton in Nullen und Einsen übersetzt werden konnte und das Bild in dasselbe Medium, nämlich in Nullen und Einsen sozusagen übersetzt werden konnte, dass dadurch plötzlich jetzt eine Möglichkeit bestanden hat, Ton und Bild tatsächlich aus einer Sache erstens mal produzieren zu können, aber auch komplett verbinden zu können. Was Sie hier sehen zum Beispiel ist ein Standbild aus einem Video, das ich seinerzeit für den Musiker Peter Rehberg gemacht habe. Wir haben im Grunde genommen einfach nur die Sounds, ja, diese puren elektronischen Sounds, die er verwendet hat, diese Bausteine und Blöcke seiner Musik, im Photoshop geöffnet und dann kommen derartige Strukturen raus. Und diese Strukturen kann man dann in ein Video fassen und sozusagen abspielen. Ich habe es nicht dabei, weil, wie gesagt, das würde eben diesen Rahmen heute hier sprengen. Also, was heißt, plötzlich war es möglich, in den 1990er Jahren war es plötzlich möglich, sozusagen durch diese Universalmaschine Computer eine Verbindung zwischen Ton und Bild herzustellen. Und zwar auf einem parametrischen Wege. Das bedeutet, dass sie Verbindungen auf einer mathematischen Ebene zwischen dem Bild und dem Ton herstellen können. Beispielsweise eine Live-Performance-Situation, wo der Musiker auf seinem Laptop Musik spielt und diese Töne und diese Sounds, die sozusagen auf seinem Gerät herausgehen, gehen einfach über ein Datensignalkabel wieder beispielsweise in meinen Computer hinein, werden da in einfach Datenwerte zerlegt. Das heißt, diese Sounds können analysiert werden, dahingehend, ob sie tiefe Töne haben oder ganz hohe Töne haben und ob diese tiefen Töne zum Beispiel jetzt gerade einen hohen Impuls, also sehr viel ausgestrahlt werden oder die hohen Töne. Und dazwischen gibt es auch noch eine große Bandbreite an verschiedenen Tonfrequenzen, die eben entsprechend gerade viele oder wenige Impulse mir in meinen Computer liefern. Und diese Datenwerte, die sozusagen durch die Musik in meinen Computer kommen, diese Datenwerte kann ich jetzt wieder benutzen und kann damit visuelle Prozesse anlegen. Ich zeige Ihnen jetzt als nächstes ein Video, das ist das Chronomops-Video, das genau diese Prinzipien, diese parametrische Verknüpfung von Ton und Bild als Prinzip hernimmt, um ein gesamtes Video herzustellen. Das dauert nur 2 Minuten. Das sind jetzt Sounds, die sind vielleicht für ungeübte Hörer ein bisschen ungewöhnlich oder auch ein bisschen unangenehm. Also unangenehm in dem Sinne, dass man keine Melodien erkennt. Dieses Video ist entstanden seinerzeit als Anfrage des portugiesischen Labels Chronica Electronica. Die hatten eine Kompilation geplant, also die haben sozusagen verschiedene Musiker und Visualistinnen und Visualisten angefragt, zum Thema des Radios ein Stück zu produzieren. Alle Stücke waren genau 2 Minuten lang, weil der Titel oder das Konzept sozusagen war Do you have 2 minutes of your time? Und es war eine Kompilation, die sozusagen das Thema des Radios, ich bilde mir ein, es waren 100 Jahre Radio in Portugal oder so, es ging sozusagen um sozusagen eine gewisse Zusammenstellung von Stücken rund um das Radio. Deswegen sind in den Soundstücken am Beginn noch so gewisse Fanfaren drinnen, um eine Erinnerung an Jingles und an Sendungen im Radio zu bringen. Danach aber beginnt das Stück sich sozusagen zu verselbstständigen und es geht sozusagen um diese 2 Minuten Zeit und um den Versuch, eine Dynamik von Prozessen sichtbar zu machen. Die Versuchsanordnung, die Sie hier sehen und die sich auch in dem Video dann sichtbar machen wird, ist denkbar simpel, produziert aber dann eine unglaubliche hohe Anzahl von Bildmomenten, möchte ich mal sagen. Im Prinzip waren es so, dass Sie fünf Würfel sozusagen in einer Reihe nebeneinander liegen haben. Diese Würfel werden durch diese Tonfrequenzen, die ich Ihnen vorher beschrieben habe, in Bewegung gesetzt und bewegen sich um mich als einen unsichtbaren Rezipienten vor dieser Leinwand herum. Und je mehr Impulse von den Frequenzen kommen, desto stärker beginnen diese Würfel sich zu bewegen. Und weil auf diesem elektronischen Stück derartig viele Impulse kommen, beginnen sich diese Würfel so stark zu drehen, dass sie eigentlich ganz, ganz, ganz schnell vor meinem Blickfeld sich bewegen und damit ihre Dimension verlieren. Also es beginnt sozusagen das Bild zu einem großen Malstrom an Farbflächen und Farbwirbeln zu werden. Das wollen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Ich hoffe, es wird halbwegs funktionieren. Das ist ein 3:4 Video. Was mich zuerst irritiert hat und warum es diese technischen Probleme gegeben hat, sind diese grauen Balken, die Sie da am Rand sehen. Bei diesem Video ist es jetzt noch nicht so schlimm. Sie versuchen sich einfach die grauen Balken wegzudenken. Beim zweiten Video wird es dann ein bisschen komplizierter mit dem Wegdenken. Yeah. Dankeschön. So, ein Video möchte ich noch zeigen. Und jetzt gehen wir noch mal kurz in den Theorieraum hinein. Nach der Frage nämlich, wo entsteht eigentlich das Bild? Das ist sozusagen ein Bereich in die visuelle Wahrnehmung hinein. Also wie gesagt, Wahrnehmung basiert mit 5 Sinnen, aber tatsächlich ist es so, unser primärer Sinneseindruck ist eigentlich das Sehen. Also die meisten Eindrücke, die wir haben, sind visuell. So. Und warum ist das so? Es sind einmal verglichen worden, unsere Sinneswahrnehmungen auch mit der Geschwindigkeit, wie wir sie aufnehmen. Und da ist es so, dass das alles, was wir sehen, was durch unsere Augen hineingeht, einfach am schnellsten hereinkommt. Und es ist auch so, dass also am zweitschnellsten danach ist das Fühlen, danach kommt das Hören und das Riechen und ganz, ganz, ganz langsam wird das Schmecken verarbeitet. Unsere Augen sind zusammen mit dem Gehirn das wichtigste Sinnesorgan, nämlich 70% unserer Umweltinformation ist visueller Natur. Und unser Gehirn, ja, 50% unseres Gehirns ist in den Sehprozess sozusagen involviert. Also wir sind ständig einfach nur am Schauen im Prinzip. Ja. Unser Gehirn ist ständig völlig belegt damit, dass wir schauen. Deswegen auch diese Geschichte mit dem aktiven Zustand im Vergleich zum passiven Zustand des Ohrs. Was Sie hier sehen, ist zum Beispiel vom Ars Electronica ein Bild, das kann jeder von seinem Auge machen lassen. Da gibt es eine Maschine, wo Sie hineinsehen und dann wird die Retina, also die rückwärtige Wand Ihres Augapfels, also dahinter sozusagen festgehalten, fotografiert. Was ist die Retina? Das ist da jener Bereich, wo diese Wellenlängen wirklich tatsächlich auftreffen. Da drinnen befinden sich Stäbchen und Zäpfchen. Sie haben das wahrscheinlich alle schon im Biologieunterricht in der Schule gehört. Und diese Stäbchen und Zäpfchen sind dafür verantwortlich, dass diese zuerst Lichtwellen in elektrische Impulse umgewandelt werden. Und diese elektrischen Impulse werden in unser Gehirn weitergeleitet. So. Und in unserem Gehirn tatsächlich findet eigentlich erst die Wahrnehmung statt. Also unser Gehirn ist sozusagen das Organ, das eigentlich erst macht, was wir wirklich sehen, weil es ist nämlich in Wirklichkeit ein großer Computer, der ständig nur interpretiert diese visuellen Eindrücke, diese elektrischen Impulse, die bei uns ankommen. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil das zweite Video, was ich Ihnen zeigen möchte, eines ist, das ganz stark mit Prinzipien der visuellen Wahrnehmung arbeitet. Diese Stäbchen und Zäpfchen haben nämlich unterschiedliche Funktionen. Die einen sind in der Dämmerung sozusagen aktiv. Die unterscheiden Licht, Helligkeit und Dunkelheit, Werte, Helligkeit, Dunkelheit, sind total sensibel und suchen sozusagen ständig danach, wo sind irgendwelche Kanten, wo sind Unterschiede im Hellen und im Dunkeln, während die anderen fürs Farbsehen zuständig sind. Und die Kombination aus diesen beiden Sachen zusammen macht, dass wenn sie repetitive Muster sehen, die insbesondere aus schwarzen und gelben Blöcken zusammengestellt sind, dass da ihre Rezeptoren ganz stark, aktiviert werden, so quasi gestreichelt werden. Und das mag unser Auge auch. Also es mag natürlich gerne, wenn sozusagen aktiviert wird. Und das hat dann zur Folge, dass das Video, das ich Ihnen jetzt zeigen werde, ziemlich starke sozusagen optische Reize auslöst, die ja zu gewissen Sinnestäuschungen auch führen. Und in diesen repetitiven Mustern sind jetzt ständig Bewegungen drinnen. Bewegungen, die sich von links nach rechts und Bewegungen, die sich von hell und dunkel und so weiter verschieben. Das hat den Hintergrund, dass die Musik, die dazu gespielt wird, das ist eine Musik von Florian Hecker, einem elektronischen Musiker und Soundkünstler, eine sehr komplexe und sehr abstrakte Musik ist. Wir können es leider nicht in der Form wahrnehmen, wie sie eigentlich intendiert ist. Dieser Sound ist so gedacht oder so konzipiert worden, dass er sich im kompletten Raum befindet. Ich versuche es Ihnen nur zu beschreiben, weil Sie werden es nur von vorne wahrnehmen. Tatsächlich aber ist es ein Sound, der von links nach rechts geht. Andere Sounds gehen von vorne nach hinten und dritte Sounds gehen wirklich im Kreis herum. Und wenn Sie diesen Sound tatsächlich in einem Raum wahrnehmen, dann nimmt das eine vollkommen andere Qualität an und Sie verstehen viel mehr die Strukturen, die sich da drinnen befinden. Und meine Visualisierung oder das Bild, das ich Ihnen dazu gebe, das versucht sozusagen diese Bewegungsrhythmen auch aufzunehmen und wiederzugeben. Die beiden Ebenen, also das Bild und der Ton, sind nicht miteinander versynkt, also sind sozusagen nicht parametrisch verknüpft, sondern stehen jeder für sich. Aber weil sie dieselben Prinzipien haben, funktionieren sie ganz gut zueinander. Ich zeige Ihnen nicht das komplette Video, weil das dauert 6 Minuten. Ich zeige Ihnen eine verkürzte Version, die sozusagen ein bisschen zusammengeschnitten ist. Wer ein Interesse daran hat, dem kann ich nachher einen Link auf Vimeo geben, wo man sich das gesamte Video sozusagen auch in HD anschauen kann. Jetzt haben wir auch folgendes technisches Problem. Also Sie sehen die grauen Balken links und rechts. Die muss man sich wegdenken. Und weil aber jetzt nur in dem schwarzen Bereich ein 3:4 Bild sichtbar ist, dieses Video aber bereits HD produziert ist und damit eigentlich 16:9 ist, jetzt macht es uns oben auch noch zusätzliche Balken dazu. Also in Wirklichkeit müsste jetzt richtig schön formatfüllend laufen, dann wäre es am besten, aber haben wir halt nicht, ist halt nicht. Denkt euch sozusagen die schwarzen Balken oben und unten und die grauen Balken links und rechts weg und dann habt ihr das. Und ihr denkt euch auch den Raum noch dran, den Sound dazu und dann habt ihr sozusagen das Erlebnis dieses Videos. Pardon? Das müssen wir natürlich von Anfang an anfangen lassen. Das ist eine wirklich sehr verkrüppelte Version gewesen, muss ich jetzt sagen, weil wenn man das wirklich groß sieht, ne, dann sieht man auch eigentlich, worum es geht in dem Video. Die Größe des Bildes macht, dass sie tatsächlich eintauchen können in das Bild und dass sie dann eigentlich, dass ihnen sozusagen, wie sagt man da, die Augen dann irgendwann übergehen sozusagen. Und das war halt irgendwie jetzt hier erst einmal zusammengeschnitten und klein geschnitten und also es braucht doch eigentlich die Länge, aber es war mehr irgendwie wie ein Ausschnitt oder so aus dem. Ja, damit bin ich sozusagen mit dem Vortrag einmal soweit beendet und freue mich auf Fragen von Ihrer Seite.
Bitte. Gibt es Fragen? Bitte. Moment, bitte. Dürfen wir kurz das Mikro reichen? Das Mikro. Bitte. Danke.
Der Ausgang, wie ich es verstanden habe, war die Musik. Ist das richtig? Und die Musik wurde dann in einem Bildablauf umgesetzt.
Das kommt jetzt ganz darauf an, wovon Sie sprechen. Meinen Sie das letzte Video zum Beispiel oder das erste Video, das ich gezeigt habe?
Ich habe bei beiden empfunden, habe mich mit der Materie noch nicht so intensiv befasst, ich habe bei beiden empfunden, dass das vom Schall ausgeht. Und der Schall, die Frequenz, dann umgesetzt wird in Farbe und in eine Grafik.
Ja, das ist in vielen Fällen der Fall, ja, da haben Sie schon recht, das ist durchaus oft der Fall. Tatsächlich war so beim letzten Video, dass die Prinzipien einmal unabhängig voneinander entstanden sind. Also bei mir war es aufgrund eines Experiments, ergab sich sozusagen diese erste Sequenz des Bildes. Und der Florian Hecker, der eigentlich immer mit solchen repetitiven Mustern und mit einer gewissen Soundsynthese arbeitet, der hatte Musikstücke, die in diese Richtung gingen. Und wir haben uns eben dann getroffen und ich habe gesagt, schau mal, ich habe da was, ich würde da gerne eigentlich weiterarbeiten. Was gibt's denn da von deiner Seite? Und so kam es, dass wir dann begonnen haben, die Dinge miteinander zusammenzubringen. Und er hat dann entsprechend wieder weitergearbeitet an seinem Stück und ich habe an meinem Stück gearbeitet. Also eigentlich sind sie sozusagen miteinander parallel dazu entstanden.
Kann man mit dieser Methode Bilder auch umgekehrt in Schall verwandeln, in Ton abfolgen?
Es gibt
nämlich den anderen Weg. Also ja. Der Weg ist eigentlich mehr vom Schall zum Bild,
ja.
Aber vom Bild zum Schall, indem ich das Farbspektrum oder die Linien intoniere,
weiß ja.
Es nicht.
Ja. Das gibt es auch. Also es gibt zum Beispiel es gibt verschiedenste Beispiele. Ich gebe Ihnen aber nur ein Beispiel. Da gibt es eine Arbeit von dem neuseeländischen Künstler Damien Frey, die heißt Wind. Und der hat eine Kamera auf ein Grasfeld justiert und dieses Grasfeld bewegt sich, ja, aufgrund des Windes. Und diese Bewegungen und diese Veränderungen der Grashalme im Bild, die werden sozusagen von der Kamera erfasst und berechnet, wo sind die Veränderungen drinnen. Diese Veränderungen benutzt er jetzt wieder, um daraus einen Klang zu erzeugen. Also es gibt auch diese Beispiele von Arbeiten. Es gibt in beide Richtungen Arbeiten, die sozusagen eine Verknüpfung zwischen Ton und Bild erzeugen.
Ja, das geht aber wieder nur mit bewegten Bildern. Nicht mit...
Naja, das ist jetzt die Frage.
Eines Malers umsetzen, das geht es mir auch. Also diese Dimension hinüber zum einem Tongebilde.
Ja.
Und ich glaube, das geht nicht.
Das geht auf jeden Fall. Wir müssen jetzt nur anfangen, welches Prinzip wir sozusagen anwenden. Da könnte ich mir viele verschiedene Prinzipien einfallen lassen. Also eine rein rechnerische wäre zum Beispiel, dass ich beginne, dieses Bild in Zeilen und in Punkte zu zerlegen. Ja. Dass ich sozusagen Pixel für Pixel vielleicht das Ganze abtaste und dann ein Prinzip sage, wenn dieser Farbwert da ist in roten, grünen, blauen Prozentwerten oder so, dann mache mir das. Weil das Problem ist ja folgendes, wie ich ihm erklärt habe. Ich habe das Problem, dass das Bild eine stille Geschichte ist, eine exakte jetzige Sache ist und das andere hat eine zeitliche. Ich muss also auf dem Bild in irgendeiner Form eine zeitliche Dimension hinüberbringen. Und wie ich das mache, das sind jetzt sozusagen die kreativen und die künstlerischen Prinzipien, die da zum Tragen kommen.
Ich könnte es abgreifen mit einem Lesegerät,
möglicherweise,
wo ich eine Sequenz am Ton folge.
Zum Beispiel, ja. Aber es ist nur eine Möglichkeit. Sie können auch, weiß ich nicht, die Möglichkeiten sind vielfältig, wie es geht und was Sie daraus machen. Also das.
Und eine zweite Frage, bevor ich da zu lang werde, eine Ergänzungsfrage. Hat man sich schon befasst mit Geschmack und Musik, also mit dem Geschmackssinn und der Musik, also das Zusammenspiel, kann man den Geschmack auf Musik projizieren? Kann man sagen, das schmeckt gut, wie Sie eingangs gesagt haben, Sonne, also ist schön, das schmeckt gut, das ist bitter, das ist süß. Kann ich daraus eine begleitende Musik finden, die es bereits gibt oder die ich dann zusammenstellen kann?
Also das ist quasi so ein wunderbar gekochtes Menü aus 7 so Gängen in eine Komposition von 45 Minuten.
Auch für das Ohr.
Ja, interessante.
Zusammenbringen.
Eine interessante Überlegung.
Ich glaube, da hat noch keine, experimentell noch nichts passiert.
Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein. Das Problem liegt, nachdem bis jetzt sozusagen noch keine Digitalisierungsmöglichkeit gefunden wurde, um den Geschmackssinn tatsächlich zu simulieren in irgendeiner Maschine. Das, warum geht es jetzt so einfach mit Ton und Bild? Das liegt daran, dass wir jetzt sozusagen beide Schichten in einer Maschine drinnen haben. Deswegen geht es so einfach. Ne? Ich meine, es gab auch schon in der Geschichte der 60er Jahre natürlich unglaublich viele andere Versuche, wie man es ohne Computer versucht hat, die beiden Ebenen miteinander zusammenzubringen. Aber weiß ich nicht, das lässt sich vielleicht über elektrische Impulse irgendwie umwandeln, dass ich irgendwie auch nachschaue, sag ich mal, wo auf meiner Zunge, also ich fantasiere jetzt gerade mal, wo auf meiner Zunge funktioniert, also wird sozusagen irgendeine Geschmacksknospe aktiviert, wenn ich süß spüre, wo tut das in meinem Gehirn möglicherweise irgendwelche Regionen aktivieren und darauf könnte ich vielleicht jetzt wieder Rückschlüsse auf irgendwelche Bild- oder Tonebenen.
Ja, kann ich einen Smetana, zum Beispiel die Moldau, kann ich die zuordnen, dem Geschmackssinn? Diese Musik, diese Moll, in Moll, kann ich da Wege, ich befasse mich eine Zeit lang schon also damit und finde eigentlich keinen Weg. Außer Personen, die das assoziieren können, ja. Aber nicht mit der Maschine.
Ja, ja. Also ich denke, dass
wir. Ich möchte nicht zu lang werden, weil sonst andere haben auch noch Fragen. Aber vielleicht Menschen, die sich damit befasst haben, und da wollte ich Sie fragen, weil Sie einen größeren Einblick haben in diese Materie.
Also so direkt kenne ich jetzt gerade keine Arbeit.
Vielleicht wird es nicht.
Gibt es sicher bald.
Bitte, wer hat noch Fragen?
Na, zu dem Thema Geschmack. Es gibt ja nur wenige Geschmäcker. Süß, sauer, salzig und so weiter. Also wenige Parameter. Und in der Akustik gibt es ein ganzes Spektrum von Wellenlängen, das auch viel, viel größer ist als das Sehspektrum. Also das optische Spektrum ist viel kleiner. Also deshalb zweifle ich auch ein bisschen diese Vorherrschaft des Auges an. Nur ein Beispiel, wenn Sie einen Fernseher den Schall abdrehen, verstehen Sie überhaupt nichts, wenn Sie nur das Bild sehen. Wenn Sie das Bild wegtun und hören, nur hören, was gesprochen wird, bekommen Sie meistens den Inhalt mit. Aber ich wollte eigentlich was anderes noch sagen. Für Sie begann diese Kombination von Bild und Musik mit der Digitalisierung. Aber im Grunde kann man ja da zurückgehen, weit zurückgehen. Ich weiß nur ein Beispiel, das mechanische Ballett von Léger und die musikalische Übersetzung von George Antheil.
Sie haben völlig recht. Aber das würde jetzt, also da wären wir in einer Vortragsreihe, wenn wir wirklich alles aufrollen und alles erzählen, dann ist das eine ganze Vorlesung sozusagen, die wir über ein Semester hinweg machen und dann können wir alles mit hineinnehmen. Aber Sie haben recht, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Verbindungen und Verknüpfungen. Vielleicht noch ganz kurz diese Wellenvergleiche auch. Das menschliche Auge hat ja ein relativ großes Spektrum, aber halt auch doch ein definiertes Spektrum dessen der Wellenlängen, die wir sehen können. Das Audiospektrum ist aber im Vergleich dazu wesentlich kleiner, weil es nämlich auf die menschliche, aber weil es auf die menschliche Stimme sozusagen ja eingeschränkt ist. Also das ist, oder sagen wir mal, optimiert und spezialisiert auf das Wahrnehmen von menschlichen Stimmen. Was habe ich jetzt? 380 bis 680, wie auch immer die Einheit ist, und sind 20 bis 30 Zentimeter.
Die Akustik geht von 16 Hertz bis 20.000 Hertz, zumindest theoretisch. Ja. Für Kinder. Und das Frequenzspektrum, also das Verhältnis zwischen der höchsten und der niedrigsten Frequenz ist wesentlich kleiner in der Optik.
Bitte.
Vielleicht darf ich da nur kurz zum Geschmackssinn. Der Geschmackssinn hat natürlich vier Bausteine, aus denen natürlich verschiedenes Wunderbares entstehen kann. Also die Grundfarben sind auch rot, blau, gibt es auch nur ganz wenige. Ganz wenige und es entstehen viele Farbeindrücke. Aber ich wollte eher eine Zustandsschilderung als jetzt meine Frage stellen. Dieses Video, diese sehr intellektuelle Musik, also Gehör und Gesehenes, so wird er nicht überall gespielt. Und jetzt doch ein bisschen Frage, es wird ja immer mehr so verwendet, dass, ich sage jetzt, schlechte Musik erst gewinnt, dadurch, dass sie halt aufgepeppt und behübscht wird. Und für mich ist wirklich ein schrecklicher Eindruck, weil ich bin ganz kurz bei diesem Eurovision-Contest da hineingeraten und ich musste das wirklich abdrehen. Ich war total überfrachtet und total wirklich überlastet durch diese Kombination und habe eigentlich die Musik und das Akustische gar nicht mehr wahrgenommen durch dieses irrsinnige Feuerwerk. Ist das ein Anliegen?
Das ist ein interessanter Punkt. Also ich muss gestehen, die Eurovision Song Contest Geschichte habe ich mir gar nicht angeschaut. Aber es gibt einige, viele, auch elektronische Musiker, die sagen, ich will überhaupt nicht, dass irgendjemand was sieht dazu. Ich will, dass sich die konzentrieren auf meine Musik. Ich brauche dieses ganze Brimbamborium überhaupt nicht dazu. Und die auch bewusst Konzerte machen, wo sie eigentlich sozusagen jegliche visuelle Sensorik den Leuten versuchen abzudrehen, indem sie dann blinde Konzerte machen, wo man sich einfach nur hinsetzt und eine Augenbinde nimmt, um bewusst auch seinen Sinne, also den Sehsinn auszuschalten und den Gehörsinn so aufzumachen und damit auch das Gehirn wieder so bereit zu machen, dass man wieder sich konzentrieren kann auf das zum Hören. Umgekehrt aber, wie wir ja wissen, lassen sich diese Sinne, außer man macht es bewusst, ja nicht entkoppeln. Wir nehmen ständig, wenn wir was hören, auch gleichzeitig etwas wahr. Und diese Koppelung der beiden Dinge, die ist einfach ständig einfach da, physiologisch bedingt. Und für mich sind es jetzt einmal, als erstens mal sind es schwierige Musikstücke da. Das sind ja nicht einfach so leichte, poppige Geschichten, die man für sich dann einfach so sich anhört. Und da geht es ja auch um eine gewisse Experimentation, so wie lassen sich solche Rhythmen und solche abstrakten Strukturen überhaupt übersetzen, dass sie auch wieder verständlich werden. Und das kommt jetzt wieder daher, also jetzt für mich sozusagen auch historisch bedingt in der Zeit, also ich komme sozusagen, weiß ich nicht, ich habe halt Pop gehört und dann halt irgendwann so Hardcore-Rhythmen und so weiter und irgendwann war dieses Techno da und Techno war irgendwie am Anfang so was ganz anderes um diese Musik in irgendeiner Weise zu verstehen oder irgendwie zu, was ist denn das, habe ich begonnen, also sozusagen mir vorzustellen, das wären jetzt einfach grafische Rhythmen, weil das sozusagen auch zeitlich gesehen mit meiner eigenen Ausbildung als Grafikdesignerin zusammengefallen ist und ich damit irgendwo schon eine gewisse Formensprache entwickelt hatte, auch ein gewisses Repertoire an Gestaltungen, wie geht man mit Strukturen, mit Farbe, mit Form und derartigen Dingen um. Und ich habe mir sozusagen in meinem Kopf eigentlich eine eigene Übersetzungswelt geschaffen, um diese abstrakten Rhythmen und Strukturen dieser abstrakten Technomusik zu verstehen. Und damit ist es irgendwo für mich sozusagen eine Pseudosynästhesie geworden, weil ich bin ja nicht wirklich Synästhetin, leider.
In ihrer Bildsprache?
Ich bin bis jetzt immer dort geblieben, weil es mich mehr interessiert, weil ich mich da sicherer fühle, diese Strukturen und diese Intentionen auch der Musik sozusagen übersetzen zu können, was aber nicht heißt, dass es immer so bleiben muss. Das lässt sich sicherlich auch ein bisschen damit erklären, dass es eine Zeit gab, als eben in diesen ganzen Techno-Clubs und so dann sehr viel gesampelt wurde. Also am Beginn, das ist vielleicht auch etwas Interessantes, dass man heutzutage ja durch diese Parametrisierung, also durch diese Verbindung von Ton und Bild im Computer, diese Bilder ja tatsächlich in der Sekunde, wo man sie sieht oder wo sie entstehen, generiert. Also sie werden von dieser Maschine eigentlich erst erzeugt. Sie sind nicht vorher da, sondern sie werden in diesem Moment erzeugt. Das geht aber erst, seitdem die Computer so schnell genug sind, um das tatsächlich auch durchzuführen. Damals, als wir begonnen haben, war das nicht möglich, sondern da hat man zunächst einmal einfach auch gewisse Videoloops und gewisse Filmloops erzeugt und die über mehrere Ebenen miteinander verknüpft und verbunden. Und da gab es dann so eine Stilzeit, wo es sehr hip war, irgendwelche industrialisierte Hochhäuser oder irgendwelche alten Filmstills oder Filme sozusagen herzunehmen und die zu benutzen und miteinander zu verschichten und zu überlagern. Und dem wollte ich eigentlich nicht mitspielen, sondern meinen eigenen Weg gehen. Lässt sich vielleicht auch damit erklären. Aber das heißt nicht, dass ich nicht früher oder später damit beginne zu experimentieren.
Gibt es noch Fragen? Bitte.
Ja, ich habe den Eindruck, die kommen die Töne, die sind alles sehr harte Töne und sie kommen alle sehr prägnant und ineinander. Und auch die Form, also die wechseln sehr konkret eigentlich. Da gibt es überhaupt, also in dem Sinne, nichts Weiches. Ja. Irgendwie, also so ineinanderfließendes. Und ginge das nicht eher mit Grautönen, also dass man so ein bisschen das fließend machen könnte?
Also ich könnte natürlich auch ein anderes Video zeigen, das ich auf meiner Festplatte drauf habe, was wunderschön fließt und was sozusagen irgendwie auch viel weicher ist. Das sind jetzt einfach nur die zwei Stücke, die ich mit habe, die ich Ihnen da jetzt ausschnittweise gezeigt habe, die tatsächlich, Sie haben recht, sehr, sehr direkt, sehr prägnant und sehr, sehr kräftig sind, auch in der Tonwahl. Aber es gibt natürlich auch andere Stücke, die dann sehr, die so elegische Flächen im Prinzip zeichnen und dann wird es natürlich nicht passen, dass man dann so strukturierte Bilder dazu hat.
Bitte, gibt's noch? Keine Fragen mehr? Es gibt auch im Anschluss noch die Möglichkeit, dass man ein bisschen weiter spricht. Gut, dann bleibt mir jetzt noch Danke zu sagen und die nächsten Veranstaltungen anzukündigen. Kommenden Sonntag gibt es ein Matinee um 10.30 Uhr, fremdsprachiges Matinee. Da kommt ein spanischer Architekt. Ich lese das jetzt mal runter, weil ich muss sagen, ich kann nicht Spanisch. José María de Cárdenas ist der Architekt unter dem Titel Propuestas Creativas para la Ciudad. Ich hoffe, das stimmt. Na? Danke. Kommenden Montag haben wir dann am 30. Mai um 19.30 Uhr den nächsten Kempler-Salon mit dem Titel Brauchen wir Wirtschaftswachstum? Mit dem Vortragenden Markus Marterbauer. Das ist ein Senior-Ökonomist am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, also WIFO, ein Finanz- und Budget-Experte. Ich darf auch noch mal hinweisen auf den Verein Kempler-Freunde, also kann man jederzeit dazugehen. Anmeldeformulare liegen hinten bei meiner Kollegin da. Ja, also wir dürfen jetzt uns verabschieden. Ich darf mich bedanken.
Gerne. Danke auch für die Einladung.
Gerne. Und ja, wie gesagt, also wenn es noch Fragen gibt, ich glaube, Sie sind ein bisschen bei uns.
Natürlich.
Dankeschön. Okay.